NDR 90,3 Podcast. Abendjournal Spezial.
NDR 90,3.
Abendjournal Spezial.
Sie ist Hamburgs schönstes und größtes Geburtstagskind, die Elbphilharmonie. Heute vor einem Jahr wurde das Konzerthaus feierlich eröffnet.
Wir senden jetzt 2 Stunden live aus der Elbphilharmonie ein Geburtstagsspecial mit vielen Interviews, mit Reportagen und spannenden Blicken hinter die Kulissen.
Wir erzählen, wie die Elbphilharmonie die Stadt verändert hat, wie die Musiker die komplizierte Akustik erleben und wie es hier im Saal nachts klingt.
Und wir verlosen auch Elfi-Tickets jetzt im Abendjournal-Spezial live aus der Elbphilharmonie. Mit Daniel Kaiser
und Anja Martini.
Guten Abend, hallo.
Hallo.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Wir senden heute live aus der Elbphilharmonie zum ersten Elfi-Geburtstag. Wir stehen hier im 13. Stock an einem der großen Panoramafenster. Man schaut wunderschön auf die Lichter der Stadt. Gleich um 20 Uhr beginnt hier im großen Saal das Konzert des NDR Elbphilharmonieorchesters.
Wie war es dieses erste Jahr? Wir wollen mit Besuchern ins Gespräch kommen und mit Machern, mit Musikern. Und wir wollen einen Blick hinter die Kulissen werfen.
Und so war das vor genau einem Jahr, als der damalige Bundespräsident Joachim Gauck mit ein paar, sagen wir, launigen Worten den Planungs- und Finanzalbtraum beendet und gewendet hat.
Ich habe ja so viel gelesen von den Sorgenkindern von Hamburg, HSV und Pauli. Und jetzt ist Elfi aufgewacht. Freu dich, Hamburg!
Einfach großartig. Man hat das Gefühl gehabt, das war Klang pur.
Ganz Hamburg liegt der Elbphilharmonie zu Füßen.
Wie auch das Ohr geschärft wird da drin und wie sozusagen alle Sinne angesprochen werden, das ist schon was ganz Besonderes. Da kann Hamburg sich auf ein paar gute Jahre freuen.
Es ist mehr eine für die leisen Töne hier. So für es ganz schnell zu laut werden, glaube ich. Da ist die Akustik dann zu gut dafür.
Die schönsten Momente sind, wenn es kammermusikalisch wird, wenn eine einzelne Stimme kommt. Da geht das Herz, also die trägt wirklich bis in den letzten Winkel und umhüllt einen in so einer Wolke von Klang.
Ein Ton, als wenn man im Orchester drin sitzt und jedes Instrument einzeln hört, ganz klar, ganz durchsichtig. Ich bin ganz begeistert.
Barbara Gutmann aus Schnelsen steht hier bei mir, eine Elbphilharmonie-Abonnentin. Sie waren schon mehrere Male hier. Wie ist sie denn so jetzt nach einem Jahr, die Elfi?
Ich war schon einmal hier, also schon mehrmals hier. Und das erste Mal ist ungefähr genau vor einem Jahr. Das war mein erstes ABO-Konzert hier mit Thomas Hengelbrock. Und als wir dann in die Elbphilharmonie kamen, dann waren wir also einfach begeistert. Also der erste Blick, wenn man aus diesen schmalen Gängen kommt und dann kommt man auf einmal, kommt man dann in die Elbphilharmonie, dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Es ist ganz wunderbar, da zu sitzen, wenn man einen schönen Platz hat mit einer guten Akustik, dann ist die Akustik wirklich phänomenal. Man kann das kleinste Piepsen der kleinsten Piccolo-Flöte hören. Es ist großartig.
Werner Zerch aus Neugraben ist auch hier. Was war so Ihr Elfi-Moment im letzten Jahr?
Man hat dem gegenüber natürlich fürchterlich gefiebert. Endlich kamen wir hier rein. Es sind die nonverbalen Botschaften, die mich eigentlich immer besonders berauschen und interessieren. Und es gibt so unglaublich viele Antworten, die man hier gefunden hat. Es ist eine wahnsinnige Bereicherung für Hamburg. Und die Elbphi ist natürlich auch die Begegnungsstätte, wo man unglaubliche Dinge erlebt, die einem noch nie widerfahren worden ist. Deshalb immer wieder Elbphi. Besonders eben für mich auch aus dem Grunde, ich habe mit 69 noch einen kleinen 8-jährigen Sohn, den ich mit in Vietnam kennengelernt habe, transplantieren lassen, weil er schwer krank war. Naja, und immer Kind bedeutet, dass man auf jeden Fall eine Antwort drauf braucht, indem man einfach Kultur genießt. Und das hier in der Elbphilharmonie.
Vielen Dank. Ingrid Wientapper aus Pinneberg ist auch da. Was war so Ihr Elfi-Moment?
Also als ich das erste Mal hier war, das war letztes Jahr im Februar, ich war ganz angetan, begeistert von diesem Haus. Also ich habe so den ganzen Werdegang auch so mitgekriegt und habe erst mal gedacht, das wird nie fertig, das Haus. Aber als es dann eröffnet wurde, war ich hellauf begeistert.
Werner, zeig dir noch mal, also es hat sich gelohnt, trotz aller dieser Finanzdebakel und Kostengeschichten.
Ganz sicher, ganz unbedingt, weil es ist eine Stätte, wo man sich wohlfühlen kann. Vor allen Dingen, was eben die Dame eben schon sagte, die Akustik ist ja auf der einen Seite fantastisch. Man hört jedes Wort, leider auch jeden Huster und jedes Räuspern. Tut, damit muss man leben. Ich würde allerdings, Leute, sagen, man darf nie die Lutschtabletten vergessen. Aber ich möchte eigentlich in die Bresche sprechen, auch für die Musikhalle. Unsere Leitzhalle hat für Akustikdarstellung einen enormen Vorteil.
Vorteil, aber die Elfi ist jetzt auch da und heute feiern wir die Elfi.
Genau, wir sind nämlich live heute Abend in der Elbphilharmonie mit Reportagen, Interviews und einem Blick hinter die Kulissen. Und wir verschenken heute Abend auch noch Karten für ein Konzert im großen Saal hier bei NDR 90,3. Was für ein Geburtstagskind. Heute, genau vor einem Jahr, wurde die Elbphilharmonie eröffnet und wir senden 2 Stunden live aus dem Foyer im 13. Obergeschoss.
Gleich beginnt hier neben einem großen Saal das Konzert des NDR Elbphilharmonieorchesters und schon im Frack und mit Instrument, mit Horn ist bei uns Jens Plücker, Solohornist. Und ich würde mal sagen, was würde denn das Horn, was würde Ihr Horn antworten? Wie geht es Ihnen nach einem Jahr mit der Elfi? Wie klingt das? Sehr schön, sehr mächtig, sehr würdig und sehr würdevoll. Wo hier in der Elbphilharmonie fühlen Sie sich am wohlsten? Wo ist so der Lieblingsort nach einem Jahr?
Tatsächlich der große Saal. Das ist, deswegen habe ich auch gerade die erste Brahms gespielt. Das war das Solo, was ich als allererstes in der ersten Probe, von der ersten Akustikprobe damals hier gespielt habe. Und das ist für mich immer noch eine sehr tiefe Erinnerung.
Was war denn praktisch der Elfi-Moment überhaupt?
Also es war, muss man schon ganz ehrlich sagen, die Eröffnung. Also ich glaube, ich habe kein spannenderes Konzert erlebt als das.
Warum?
Naja, wir hatten in relativ kurzer Zeit eine unglaubliche Menge an Programmen zu arbeiten. Dann das Fernsehen und alles, was damit zusammenhing. Wir haben dann sogar noch eine Probe am Sonntag gemacht. Es war schon sehr spannend.
Wie läuft das jetzt eigentlich so kurz vorm Konzert? Sie sind schon im Frack da und das Instrument ist auch schon gestimmt und warm geblasen. Gibt es dann noch so ein, wenn man nicht gerade ein Radiointerview macht, wie läuft das hinter den Kulissen? Macht der Chef noch eine Kabinenansprache oder wie?
Nee, ich glaube, der hat sich auch zurückgezogen in seine Kabine. Normalerweise bin ich zu dieser Zeit in der Kantine.
Da gibt es noch was zu essen, also man isst denn noch mal vorher?
Ja, man trinkt eher noch was. Also nicht alkoholisch natürlich.
Und geht man dann noch in so einen meditativen Prozess als Musiker oder...
Das kommt immer ganz drauf an, was ich spiele. Also das ist eine sehr persönliche Frage, weil ich glaube, das macht jeder anders. Bei mir ist es immer so, das kommt ganz drauf an, was nach dem, was auf dem Programm steht.
Wenn Sie heute den Saal beschreiben müssten von der Akustik, wie ist der, wie fühlt er sich an als Musiker?
Glasklar. Ist nicht immer schön, also es ist nicht immer angenehm, sicherlich. Allerdings, ich finde es brillant. Also, und das ist das, wohin sowieso die Tendenzen immer gehen. Und deswegen, mir gefällt es, es fordert heraus und es, man muss arbeiten, aber so soll es ja sein.
Wie viele längst vergessene Freunde haben sich denn schon bei Ihnen gemeldet? Mensch, du bist doch jetzt in der Elbphilharmonie, hast nicht ein paar Karten?
Also ich glaube, die Zahl ist mittlerweile 4-stellig, ja. Also es ist ständig.
Jens Plücker war das, er ist Solohornist im NDR Elbphilharmonieorchester. Vielen Dank und gleich kommt bei uns live vorbei der Generalintendant der Elbphilharmonie, Christoph Liebensolter.
Die Elbphilharmonie ist wie Aschenputtel. Erst am Boden und ausgelacht und dann plötzlich Prinzessin, ein Weltstar. Heute, genau vor einem Jahr, wurde der große Konzertsaal eröffnet und wir senden jetzt live 2 Stunden aus dem großen Foyer im 13. Obergeschoss.
Bei uns hier steht jetzt Christoph Liebensolter, er ist der Generalintendant der Elbphilharmonie. Herr Liebensolter, wie viele Interviews haben Sie im letzten Jahr gegeben? Haben Sie mitgezählt?
Nein, also allein die letzten paar Tage war das sicher so... Ja, gegen 20 würde ich sagen. Also das ganze Jahr über könnte schon 3-stellig sein.
Akustik ist, da streiten sich die Gelehrten. Von welchem Platz in der Elbphilharmonie hört man am besten?
Nein, man hört von vielen Plätzen super. der Tipp ist schon, frontal zum Orchester zu sitzen und nicht ganz unten. Auf die teuersten Plätze sind nicht immer unbedingt die besten.
Ausgerechnet?
Ausgerechnet, das ist aber in vielen Sälen so. Also ein bisschen höher, frontal zum Orchester. Und da, wo es ganz günstig ist, ganz oben, da hört man eigentlich überall super.
Der Ansturm auf die Elfi war ja gigantisch. Warum waren Sie von diesem Ansturm überrascht?
Ja, weil es das ja gar nicht gibt. Dass für klassische Konzerte eine Nachfrage ist, die das Angebot bis ums 20-fache übersteigt. Das war, glaube ich, noch nie so wirklich da gewesen. Bis auf so Einmaligkeiten wie das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker oder so, da wird das ähnlich sein. Aber dass ein Konzert, das tagtäglich sowas von ausverkauft ist, kommt wirklich kaum vor. Und dazu kommt, dass ja zusätzlich zu den Konzerten noch Millionen Besucher auf die Plaza kommen.
Können Sie sich erklären, warum die Leute so sehr in ein Konzerthaus strömen?
Naja, es liegt am Gesamtpaket. Die Elbphilharmonie ist ein toller architektonischer Entwurf, genau an der richtigen Stelle, kann auch nur da stehen, weil sie sozusagen aus der Geschichte des Hafens entstanden ist. Mitten im Fluss, auf der einen Seite der Hafen, auf der anderen Seite die Stadt, die Aussicht ist genial. Und dann kommen sie rein und erleben Weltklasse-Architektur auch im Detail.
Wir könnten hier Putzfrauen auf den Kamm blasen lassen. Die Elbphilharmonie wäre ausverkauft. Haben Sie bei der Eröffnung des kleinen Saals gesagt, da sind Sie auch für gescholten worden. Haben Sie das mal bedauert, den Spruch?
Naja, natürlich. Ich wurde, glaube ich, hauptsächlich gescholten, weil es nicht politisch korrekt war. Ich hätte Raumpflegerinnen sagen müssen oder Raumpfleger und Raumpflegerinnen, dann wäre es, glaube ich, korrekt. Aber andererseits ist es auch schön, wenn so ein Spruch rund um die Welt geht. Und ich habe mir noch immer nicht entschieden, bei welchen Komponisten wir jetzt denn so ein Werk für kramblasendes Personal in Auftrag geben.
Wie programmiert man denn diesen Saal, der immer ausverkauft ist, damit die Menschen nicht nur kommen, sondern auch wiederkommen? Also man hat ja gar kein unmittelbares Feedback, sondern man muss ja...
Doch. Man hat natürlich das Feedback jeden einzelnen Abend. Wir versuchen, nicht nur wir, auch alle anderen Veranstalter, natürlich in erster Linie das NDR Elbphilharmonieorchester, aber auch die anderen Hamburger Orchester, die Privatveranstalter, wir alle kämpfen eigentlich jeden Tag für Topqualität. Denn eins darf nicht passieren, dass das Publikum enttäuscht aus dem Saal geht.
Karl Lagerfeld war ja einmal mit seiner Modenschau hier. Diese Events, wird es davon noch mehr geben in der Elbphilharmonie?
Nicht mehr als dieses Jahr. Also, dass ein paar Mal im Jahr etwas Außergewöhnliches, nicht unbedingt Konzertmäßiges stattfindet, das war auch immer schon so vorgesehen. Das tut dem Haus auch mal gut. Also wirklich großes Remi-Demi, alles mal umräumen. Wir verdienen auch Geld damit, aber 3-4 Mal im Jahr öfters darf das nicht vorkommen.
Die Frage, die Ihnen wahrscheinlich schon 100 Mal gestellt wurde, uns auch, mir wird das auch oft gestellt, wie kommt man an Karten? Das scheint ja für viele ein unüberwindliches Hindernis zu sein. Sagen Sie mal, den Geheimcode.
Naja, ein bisschen Geduld ist wahrscheinlich der Geheimcode. Es gibt immer wieder, man muss fast sagen laufend, neue Konzertangebote. Ich weiß zum Beispiel zufällig, dass morgen 2 Konzerte des NDR Elbphilharmonieorchesters mitsamt Late Night in den Verkauf gehen. Und so ist es eigentlich immer wieder. Fast jede Woche kommt ein neues Konzert in den Verkauf. Das Problem ist nur, es ist dann immer gleich so schnell weg.
Und der Geheimtipp Abendkasse, wie viele Karten sind denn da, wenn man mit Glück ist?
Ja, darauf kann man sich nicht verlassen. An der Abendkasse sind immer wieder mal Tickets, weil Karten, die irgendwie vertraglich jemandem versprochen waren, nicht genutzt werden oder weil sich aus technischen Gründen was verändert hat. Man braucht weniger Plätze für ein Mischpult oder so. Das können auch mal 30 Plätze sein, manchmal sind es nur 10. Also sich früh anstellen kann sich schon lohnen, aber sicher sein kann man natürlich nicht.
Also Geduld oder wir bauen eine zweite Elfi.
So ist es.
Vielen Dank, Christoph Liebensäuter. Es gibt in Hamburg noch mehr als die Elfi. Was der Staatsopernintendant Georges Stellnon sagt, das hören wir gleich im Abendjournal-Spezial. Heute live aus der Elbphilharmonie.
Live aus der Elbphilharmonie. Hier ist das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Interviews, Reportagen und Hintergründe direkt aus dem Foyer des großen Konzerthauses.
Und die Elbphilharmonie füllt sich jetzt schon kurz vor dem Konzert. Gleich geht's los. Das NDR Elbphilharmonieorchester spielt Mozart und Bruckner. Und in das Konzert wollen Christa und Ulrich Mumm aus Osdorf. Und die sind nicht zum ersten Mal hier. Was war denn, Herr Mumm, Ihr schönster Elfi-Moment bislang?
Also für mich bin Kunst interessiert, also Baukunst interessiert natürlich, als die eröffnet wurde. Und ich sagte, es ist ein Wahnsinnsbau für Hamburg. Ich habe es mir zweimal von der Wasserseite beim bei der Hafenrundfahrt angeschaut und gesagt, es ist die Elbwelle, es ist Wind, es ist alles zusammen ein wunderbarer Bau hier auf der Spitze.
Und Frau Mumm drin, wie ist denn nun der Klang? Alle reden über die Akustik, alle sind nicht nur Bundestrainer, sondern auch Akustikexperten. Wie finden Sie es, wenn Sie drin sind?
Also unglaublich eindrucksvoll. Das erste Konzert, was ich hier gehört habe, war die Schöpfung von Haydn. Passend zu den ersten Konzerten. Und es war wirklich, wirklich unglaublich eindrucksvoll, wenn man so von die totale Klangfülle erstmal des Chores erlebt und des Orchesters zusammen und dann natürlich die einzelnen Solostimmen sich voll entfalten können. Ganz großartig.
Ihr Mann schwärmt so von der Architektur, aber Architektur muss ja nicht nur schön, sondern auch praktisch sein. Wie praktisch zum Beispiel sind denn die Stufen?
Die Stufen, das ist so eine Sache für sich. Also wenn man ein junges Reh ist und die Stufen hochhüpfen kann, ist alles gut. Aber wenn man so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und die Knie nicht mehr so wollen wie man selber, na gut, also dann ist es anstrengender.
Aber ist es jetzt ein bisschen besser geworden mit diesen Kanten und Markierungen?
Ja, man sieht es einfach besser. Das ist schon eine Hilfe, dass man
nicht vor sich hin stolpert. Man sieht es besser, bevor man fällt.
Kurz bevor man fällt.
Vielen Dank, viel Spaß gleich beim Konzert. Schön. Ein Störfaktor sei die Elbphilharmonie, hat Axel Schneider gesagt, der Intendant des Altonaer Theaters. Der hat dem Konzerthaus die Mitschuld gegeben, dass ihm die Zuschauer wegbleiben.
Die meisten Kulturmacher sehen das allerdings anders. Die Symphoniker Hamburg, die haben gerade ihre erfolgreichste Saison hinter sich in ihrer 60-jährigen Geschichte. Und auch Staatsopern Intendant Georges Delnon spürt, dass sich auch für sein Haus bereits etwas getan hat.
Das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen und der Stellenwert der Musik in der Stadt und damit auch von ganz Hamburg in Deutschland und in Europa. Also ich finde es eine unglaubliche Win-Win-Situation.
Ja, nicht nur die Kultur profitiert, auch der Tourismus. Das sagt der Chef der Tourismusbehörde Michael Otembra. Ob die Zahl der Übernachtungen wegen der Elfi jetzt gestiegen sind, das kann er noch nicht sagen. Aber schon jetzt habe sich das Image der Stadt geändert.
Ich glaube, dieses Haus hat der Stadt ganz, ganz vieles gegeben. Also zum einen haben wir ein Wahrzeichen da stehen, was wir so in dieser Stärke, mit dieser Kraft, glaube ich, noch nicht hatten. Ja, die Hamburger lieben den Hafen. Die Hamburger lieben auch den Michel. Aber die internationale Strahlkraft, die dieses Haus hat, die ist in meinen Augen vergleichbar mit dem Sydney Opera House. Das Haus sagt ganz eindeutig, wenn man das sieht, das ist Hamburg, das ist Norddeutschland, vielleicht ist das irgendwann auch die nördliche Hemisphäre. Ich glaube, diese Kraft hat dieses neue Wahrzeichen. Und dieses Haus hat den Blick auf Hamburg auch verändert. Eine Stadt, die sich sowas zutraut, eine Stadt, die sowas schafft, die so ein Haus der Kultur errichtet, ich glaube, von der kann man noch vieles erwarten. Und Hamburg war bisher nicht bekannt dafür, Ambitionen in die Welt zu posaunen. Aber zu sagen, wir errichten eines der drei besten Konzerthäuser der Welt, wir schaffen das, wir können das, ist, glaube ich, ein bemerkenswertes Statement.
Und in Zukunft, so sagt er, müsse die Stadt weiter mit der Elbphilharmonie und den vielen anderen Kultureinrichtungen gemeinsam werben.
Ich glaube, dass Hamburg eine Stadt der Kontraste ist und ganz viel zu bieten hat. Und mit der Elbphilharmonie haben wir jetzt aber einen Leuchtturm, einen Türöffner. Und die Welt schaut auf Hamburg und auf einmal werden viele Angebote, die Hamburg hat, anders gesehen, anders wahrgenommen und dann auch anders bewertet. Das Reeperbahn-Festival ist das zweitgrößte Independent-Musikfestival der Welt nach South by Southwest. Und ich glaube, es wird notwendig sein, immer mehr kulturelle Angebote den Doppelpass mit der Elfi spielen zu lassen und diese Chance zu nutzen, dass wir mit der Elbphilharmonie auf einmal wahrgenommen werden in der Welt. Und dann haben wir die Chance, auch über das zu reden, was diese Stadt alles zu bieten hat.
Ich sag mal, der Michel in Sichtweite der Elbphilharmonie, der bleibt ja ein Wahrzeichen. Aber Hamburg ist groß genug für zwei Wahrzeichen. Doch die New Yorker, die Touristen, die kommen erst mal wegen der Elbphilharmonie und können dann den Michel entdecken. Live aus der Elbphilharmonie ist hier das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Unsere Sendung zum ersten Geburtstag.
Viele Weltstars waren schon hier und haben im großen oder auch im kleinen Saal gespielt. Gerade erst gestern war der bekannte Geiger Daniel Hope zum Konzert hier. Und zwar im großen Saal und er war begeistert.
Ich muss sagen, ich liebe diesen Saal. Also das ist so eine Freude da, Musik zu machen. Gerade gestern mit meinem Orchester, mit dem Zürcher Kammerorchester. Klein besetzt, also 25 Musiker. Und da, wo wir auch gestanden haben, das Orchester spielt im Stehen, der Kontakt zum Publikum ist ideal, der Klang ist fantastisch, wir hören uns von allen Seiten. Und das Publikum gestern war wirklich ganz besonders. Also wir haben fast 3 Stunden gespielt, 3 Zugaben. Also ich finde, das ist ein großartiger Ort, ein Saal. Und es ist ein Wegweiser für klassische Musik. Also es wird große Veränderungen in die Musikwelt. Es hat schon gegeben, aber es wird mehr kommen. Und Millionen von Menschen fließen dahin, nicht nur in dem Saal, aber auch diese Gebäude zu sehen. Also es ist spektakulär von jeder Hinsicht.
Und Daniel Hope hat auch einen Rat für all seine Musikerkollegen.
Ich finde, es gehört zu den führenden Konzertsälen der Welt. Und für jede Musiker, sie sollten das nicht auslassen. Also wenn sie die großen Glück haben und große Chance haben, sollten sie da unbedingt spielen. Was es so toll macht, finde ich, ist es ein sehr großer Saal. Also wir sind sehr, sehr viele Menschen. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass sie gleich nebeneinander sitzen. Das kann natürlich auch dazu gehören, wenn jemand von ganz oben hustet, dass man das auch hört. Aber auch das gehört dazu. Das finde ich keineswegs schlimm, sondern das ist eher, es macht eine Atmosphäre fast elastisch innerhalb eines Abends. Und als Musiker auf der Bühne da unten, da ist das besonders aufregend, weil man kriegt viel mit im positiven Sinne. Aber man gibt auch viel zurück.
Der bekannte Geiger Daniel Hope im Abendjournal Spezial über die elastische Atmosphäre in der Elbphilharmonie. Und wir senden heute live aus der Elbphilharmonie.
Und hier in der 13. Etage haben wir wieder Besuch an unserem kleinen Tisch. Margret Düring ist da. Sie sind Besucherin heute und haben schon mehrere Konzerte in der Elbphilharmonie gehört, oder?
Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich zum einen Abonnentin bin. Insofern inzwischen, ich glaube, jetzt das 9. oder 10. Konzert hier schon besuche. Und außerdem hat meine Schwester mich eingeladen zu einem der Hamburg-Konzerte. Auch da habe ich teilgenommen. Dann bei Ape Jazz war ich hier bei Jan Gammarek. Ein super tolles Konzert.
Das sind Sie ja Expertin.
Ja.
Und welches ist sozusagen Ihr Lieblings- oder Ihr Lieblingsmoment gewesen, Lieblingskonzert?
Ja, ich muss gestehen, das war Jan Gammarek. Das war schon sehr besonders.
Hat sich das gelohnt, die Elbphilharmonie, die vielen Kosten, der viele Ärger?
Also für die Konzerte, für die Akustik und auch das Ambiente auf jeden Fall. Ansonsten gehöre ich auch zu denen, die eher der Elbphilharmonie kritisch gegenüberstanden. Und mit der Architektur und auch mit einigen anderen Ding bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Aber insgesamt muss ich sagen, ist schon ein tolles Konzerthaus.
Also da hat sich schon im ersten Jahr schon was getan. Ja?
Ja.
Ja. Ganz von ganz weit weg ist hier angereist Horst Beck. Er kommt aus Augsburg und er hat noch das tolle Erlebnis vor sich. Sie sind zum ersten Mal gleich in der Elbphilharmonie.
Ja, das ist so. In Augsburg haben wir ja die Puppekiste. Da kann man nicht immer hingehen. Man muss mal was Großes erleben. Und ich bin eben aus einem bestimmten Anlass hier und habe dann zu diesem Anlass zusammen eben versucht, eine Karte zu ergattern. Und das ist mir gelungen.
Wie sind denn so Ihre ersten Eindrücke noch ohne Musik?
Sehr beeindruckend. Also die Architektur, auch wenn man sieht, wie das akustisch wohl ausgestaltet ist. Also ich komme von der Technik her und habe da auch mal im Akustiklabor gearbeitet. Wenn man das so sieht, wie das ausgestaltet ist, schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Ein Jahr, Elfi, und wir sind live beim Geburtstag dabei. Wir senden unser Abendjournal-Spezial direkt aus dem 13. Obergeschoss des schicken Foyers. Und die Elfi ist nicht das einzige Geburtstagskind, sondern Caroline Meder steht neben uns. Die hat heute auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Und Sie sind zur Feier des Tages denn heute in die Elfi gekommen?
Ja. Wir hatten schon vor, letztes Jahr hier zu sein, zu meinem Geburtstag, zur Eröffnung. Aber da war es sehr schwer, an Karten zu kommen. Und deswegen haben wir dieses Jahr noch abwarten müssen. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt heute an meinem Geburtstag hier das erste Mal zu sein.
Ganz toll, mit der Elfi gemeinsam Geburtstag zu haben. Wie schwer war es denn, diesmal an Karten zu kommen?
Das ist ein Geheimnis meines Mannes, der hat mir die geschenkt. Er hat mir nur verraten, dass er die über irgendeinen Zweitritt sonst wie Händler bekommen hat, also sehr viel Aufpreis bezahlt hat. Er hat mir natürlich nicht verraten, wie viel, aber es war sehr, sehr schwer. Aber ich freue mich natürlich umso mehr.
Wie ist denn jetzt so Ihr erster Eindruck? Sie haben noch keinen Ton gehört, aber wie ist denn das so, jetzt in der Elfi zu sein?
Ich bin ganz begeistert von den vielen Treppen. Man hat so das Gefühl, emporzusteigen, um dieses Event quasi mitmachen zu können. Und wie gesagt, ich habe noch nichts vom Saal gesehen, aber freue mich ganz besonders, da jetzt den ersten Blick gleich reinzuwerfen.
Viel Spaß an diesem für Sie besonderen Tag und viel Spaß in der Elbphilharmonie.
Vielen Dank.
Und auch Kultursenator Carsten Broster ist von den Auswirkungen der Elbphilharmonie begeistert. Er sagt, es müsse jetzt mehr Kooperationen zwischen den einzelnen Kultureinrichtungen der Stadt geschmiedet werden. Wie zum Beispiel im vergangenen Jahr zwischen dem Theater der Welt auf Kampnagel und der Elbphilharmonie oder auch den Deichtorhallen und dem Konzerthaus.
Ich stelle schon fest, dass diese Wahrnehmung, die sich natürlich auf die Elbphilharmonie fokussiert von außen,
dann aber genommen wird und genutzt wird, um auch andere kulturelle Angebote, die nur mittelbar etwas mit der Elbphilharmonie zu tun haben, dann auch in den Fokus zu rücken, um hoffentlich eine dauerhaft veränderte Wahrnehmung Hamburgs als Kulturstadt dann auch erreichen zu können. Die Chance ist jetzt da. Wir können sie auch durchfallen lassen, wenn wir das jetzt nicht angehen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mit allem Engagement genau daran arbeiten, dass sich da etwas fundamental qualitativ verändert.
Und auch an den Nachwuchs müsse gedacht werden. Broster nimmt ein zentrales Versprechen des ersten Bürgermeisters Olaf Scholz wieder auf.
Wir haben das Versprechen beispielsweise, dass wir gesagt haben, jedes Kind dieser Stadt soll mindestens einmal in seiner Schulzeit in die Elbphilharmonie gekommen sein. Es ist ein sehr ambitioniertes musikpädagogisches Vermittlungsprogramm aufgesetzt worden, das von den Mengengerüsten her das weit übersteigt und nicht nur heißt, wir gehen dahin und hören uns ein Konzert an, sondern auch sagen die Vor- und Nachbereitung, das Treffen der Musikerinnen und Musiker mit beinhaltet. Also wirklich ein spannendes Programm, das Lehrerinnen und Lehrer so umsetzen können. Sowas würde ich mir noch stärker wünschen.
Kultursenator Carsten Broster.
Live aus der Elbphilharmonie ist hier 90,3 zum ersten Elfi-Geburtstag.
Die Elbphilharmonie, das ist die Heimat des NDR Elbphilharmonieorchesters. Und in diesen Minuten nebenan beginnt das Konzert gerade. Die Musiker sind gerade auf die Bühne gekommen. Christoph Liebensolter hat gerade eine Geburtstagsansprache gehalten, der Intendant. Und dann ist es auch noch feierlich geworden, nämlich 4 Hörner und 5 Posaunen sind auf die Bühne gekommen und haben eine eigens für den heutigen Tag komponierte Elfi-Hymne von Simone Candotto, dem Soloposaunisten, gespielt. Ein Wortspiel mit Morsezeichen und allem drum und dran mit dem Buchstaben L und dem griechischen Buchstaben Phi, also Elfi. Und so klang das. Würdig klingt das, die Elfi-Hymne eben gerade hier im großen Konzertsaal der Elbphilharmonie. Ja, und die Musiker des NDR Elbphilharmonieorchesters haben die Geschichte des Saals ganz und gar mitbekommen vom ersten Ton an. Und wir haben sie jetzt nach einem Jahr gefragt, wie das erste Jahr denn für sie nun als Orchester war.
Den ganzen Vormittag haben sie geprobt, die Musiker des NDR Elbphilharmonieorchesters. Jetzt ist Pause. Dieser große Saal ist quasi ihr Saal, ihr neues Zuhause. Claudia Strenkert ist Solohornistin im Orchester. Am Anfang, erzählt sie, sei da diese riesige Euphorie, diese Freude auf den neuen Saal gewesen.
Und dann haben wir schon auch gemerkt, dass dieser Saal seine Eigenheiten besitzt, mit denen man umgehen muss. Und wir haben auch gemerkt, dass es Säle gibt, die es den Musikern auch wesentlich einfacher machen als dieser Saal.
Der Saal ist schonungslos. Er hat eine kühle Akustik und kaum Nachhall. Das bedeutet, man hört wirklich alles. Jedes Räuspern, Rascheln oder Husten im Publikum und jedes kleinste Geräusch auf der Bühne.
Und so hört man auch bei uns jedes laute Blättern, jedes Dämpfer wechseln, jedes bei uns am Horn, jedes Wasser ausleeren. Und natürlich auch jede kleine schlechte Ansprache beim Bläser zum Beispiel oder wenn die Gruppe nicht hundertprozentig zusammen ist. Man hört einfach alles.
Nicht nur die Horngruppe hat genau das festgestellt. Auch bei den Flöten war schnell klar, dass sie hier anders spielen müssen als in ihrem alten Saal, der Leishalle. Daniel Thoman Eickhoff sitzt in der Pause an seinem Platz auf der Bühne und übt einige schwere Stellen.
Piccolo ist hier wirklich extrem schwer zu spielen, genauso wie S-Klarinette und manchmal auch die ersten Geigen, die haben ein ganz großes Problem, denn es schießt drüber. Man muss sich sehr, sehr zurücknehmen. Also eigentlich alles, wo Fortissimo steht, spiele ich am Piccolo, Mezzopiano, wenn nicht sogar noch ein Stück leiser. Es ist schlicht und ergreifend zu laut, es ist zu dominant und das ist eben ein bisschen die Schwierigkeit für uns.
Dabei geht es nicht nur um die Lautstärke der einzelnen Instrumente, es geht um die Klangfarbe. Die Musiker haben angefangen, sich an die Eigenheiten des Saals heranzutasten, ihn auszuprobieren und ihm zuzuhören. Und natürlich klappte das nicht auf Anhieb. Und so gab es in dieser Phase des Suchens auch immer wieder Kritik. Die Streicher klingen zu kalt, die Blechbläser und die Pauken zu laut und die Bässe zu dünn. Die Musiker mussten einiges einstecken.
Dann hat ja so ein Prozess stattgefunden, dass wir so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Angst bekommen haben zu spielen. Und da muss man natürlich auch an seiner Einstellung arbeiten und ganz klar für sich beschließen, wenn mal was daneben geht, dann wird das nicht das letzte Mal sein. Und dann wieder einfach guten Mutes spielen, Musik machen. Das war so ein Prozess, der war schwierig, ja. Aber das war so ein Prozess, durch den das Orchester musste und der war nicht leicht.
Aber aufgegeben haben sie nicht. Jede einzelne Instrumentengruppe fing an zu tüfteln. Die Streicher sind weiter an die Rückwand gerückt. Podien für die Bläser wurden ab und wieder aufgebaut.
Ich finde, die wichtigste Maßnahme, die wir eigentlich ergriffen haben, ist, dass wir uns auf die andere Seite gesetzt haben. Vom Dirigenten aus gesehen rechts. Da klingen wir einfach besser und da haben wir mehr Raum hinter uns und mischen uns viel besser und sind nicht so oberpräsent, dass wir Angst haben müssen zu spielen.
Ganz warm und weich klingt der Kontrabass von Solobassist Michael Rieber. Am Anfang habe ihm die Leihhalle etwas gefehlt, weil die Bässe dort immer klangen wie eine wohlige Wolke. Um das hier in der Elbphilharmonie hinzubekommen, müssen sie kräftiger spielen. Eines aber, sagt er, hat dieser Saal den Musikern zurückgegeben. Eine Tugend, die sie ganz früh im Studium lernen, die dann aber manchmal etwas in Vergessenheit gerät.
Nämlich das Zuhören. Das Zuhören insofern nicht, dass man sich einfach zuhört und miteinander spielt, sondern das Zuhören insofern, dass man hier auf alles hören kann und alles wahrnehmen kann und dadurch das Zusammenspiel eben sehr, sehr geprägt wird und eben auch sich, eben, wie ich finde, unglaublich verbessert hat.
Aber wie sehr sie auch immer mit dem neuen Saal gehadert haben, bis hin zu Selbstzweifeln, hergeben wollen die Musiker ihn jetzt nicht mehr.
Ich mag diesen sowohl analytischen, aber dann doch auch ja immer samtigen, immer edlen Klang, der am Ende übrig bleibt, hier mag ich sehr.
Ja, ich mag den Saal gerne. Ich finde ihn ganz toll.
Es macht richtig Spaß. Und zwar so richtig.
Ja, mit Leidenschaft haben sich die Musiker den neuen Saal erspielt. Ja, und wie viel Leidenschaft und welche geheimen Register in der großen Elfi-Orgel stecken, das hören Sie gleich hier bei NDR 90,3. Wir feiern den Elfi-Geburtstag hier bei NDR 90,3 live aus dem Foyer des Konzertsaals und nebenan im Saal, da hat das Konzert begonnen und wir schalten mal ganz kurz rein, das NDR Elbphilharmonieorchester spielt Mozart die Sinfonie S-Dur und so klingt das.
Die Champions League der Klassikwelt war im ersten Jahr zu Gast in der Elbphilharmonie. Jetzt geht es aber um einen ganz stillen Star, der die ganze Zeit im großen Saal zu treffen ist. So klingt es zum Beispiel manchmal nachts in der Elbphilharmonie.
Thomas Cornelius stimmt die große neue Orgel ganz allein.
Ich bin in der Orgel drin und habe eine Fernbedienung und damit kann ich dann die Register, die ich stimmen möchte, durchschalten und dann kletterkrabbel ich durch die Orgel.
Die ganze Nacht?
Die ganze Nacht.
Tagsüber oder abends ist im Saal ständig eine Probe, ein Konzert oder eine Führung, deshalb nachts. Cornelius ist der Orgelbeauftragte der Elbphilharmonie. Er ist mit jeder der 4.765 Pfeifen auf Du und Du. Seine Telefonnummer hängt hinter der Bühne für den Notfall, falls es mal plötzlich heult oder brummt. Das kam aber bislang nur einmal vor. Das erste Jahr mit der neuen Orgel, der Firma Kleis aus Bonn, war für ihn
gigantisch. Es war auch immer wieder fantastisch, wenn man die Kollegen zur Orgel geführt hat und ihnen die Orgel gezeigt und erklärt hat, dass doch wirklich jeder leuchtende Augen hatte.
Und Thomas Cornelius greift in die Tasten, schaltet immer mehr Register dazu. Der Konzertsaal ist keine Kathedrale mit langem Nachhall. Die Töne treffen einen direkt ins Mark.
Da waren manche Anfang auch skeptisch, ja, wie ist denn das, wenn man so direkt vor der Orgel sitzt? Und die meisten sind eher mit wackelnden Knien und mit einem großen Blick wie vom Hamburger Dom, vom Jahrmarkt nach einer Achterbahnfahrt. Dann haben sie gesagt, das ist besser als das. Ja.
Cornelius hat in vielen Konzerten auch selbst die Orgel gespielt. Als er alte Stummfilme aus dem Hamburger Hafen untermalte, konnte er sogar die geheimen Register benutzen, die der Bonner Orgelbauer als Gruß nach Hamburg im Instrument versteckt hat.
So, wir haben maritime Grüße und zwar das hier. Oder das. Und als drittes die Schiffsglocke.
Das Instrument ist riesengroß. Doch immer wieder gibt es auch Besucher der Elbphilharmonie, die man nach einem Konzert auf die Orgel anspricht und die dann fragen, welche Orgel?
Das habe ich auch oft gehört, wo ist denn die Orgel? Diese Frage wurde mir auch gestellt. Und man stand genau vis-à-vis und guckte auf die Wand. Da steht sie. Sie ist eben einfach wie eine feine Skulptur eingelassen in den Raum.
Eine fast unsichtbare Orgel. Und tatsächlich gibt es auch einige Pfeifen, die wirklich im großen Schallreflektor über der Bühne versteckt sind. Thomas Cornelius hält im obersten Rang des Konzertsaals seine weiße Ausweiskarte gegen eine unscheinbare Wand. Wie in einem James-Bond-Film öffnet sich eine geheime Tür. Es ist sozusagen der Elfi-Dachboden. Von hier strahlen Scheinwerfer auf die Bühne und hier sind auch die Orgelpfeifen versteckt.
Eine richtige Stahlkonstruktion und dort unten sehen wir rechts eine Holzflöte und links sehen wir Metallpfeifen. Das sind die Becher der Klarinette.
Tausende Kabel, Träger und Verstrebungen. Hier auf dem Dachboden wird klar, wie sehr die Elbphilharmonie Millimeterarbeit ist.
Wenn man einfach hier sieht, was hier alles an Konstruktion und Kabel und Licht notwendig ist, um eben diese auch besondere Form und Konstruktion des Saales zu ermöglichen.
Thomas Cornelius, der im Saal wirklich alle Register zieht. Ein Blick hinter die Kulissen, also der Elbphilharmonie vor einem Jahr. Bei der Eröffnung war die Kritik aber noch ganz laut. Was einer der prominentesten Kritiker heute sagt, das hören wir gleich im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Wir senden live aus der Elbphilharmonie unser Abendjournal-Spezial. Nicht alle in der Stadt waren begeistert vom neuen Konzertsaal. Da war die Kostenexplosion, da war die Fehlplanung, da war der Vorwurf, einen Elitentempel zu bauen.
Norbert Hackbusch, der für die Linke im Rathaus sitzt, war einer der prominentesten und lautesten Kritiker. Und ich habe mich mit ihm und seinem Vater auf der wie eigentlich immer sehr gut besuchten Plaza getroffen und ihn gefragt, was er heute denkt.
Na, das wäre ja noch schöner, wenn wir so viel Geld ausgegeben haben und ich würde mich jetzt nicht ein bisschen drüber freuen, weil das muss sich ja gelohnt haben. Und ich finde, der Blick von hier, der gefällt mir sehr. Ich mag den Hafen, von daher ist es immer eine schöne Sache. Und ich war immer dafür, dass es einen öffentlichen Ort gibt, eine Hafen-City, von wo aus man die Stadt genießen kann.
Und es geht ja auf, also wirklich an jedem Tag ist hier bannig was los.
Das freut mich auch sehr und ich werde mich mit dem Bürgermeister streiten darüber, dass es hier oben zumindest für die Hamburger umsonst sein wird und nicht wir dafür auch noch Geld bezahlen müssen. Wir haben schon genug Geld dafür bezahlt, dass die Elbphilharmonie gebaut wird.
Der Konzertsaal sollte kein Kulturtempel sein, sondern ein Haus für alle. Alle Konzerte im Prinzip ausverkauft. Ist es ein Haus für alle?
Bisher ist es noch kein Haus für alle und ich glaube, das wird auch schwierig darin zu sein. Die Art und Weise von Musik, die dort gemacht wird, spricht nur einen Teil von Hamburgern an. Und dementsprechend ist das begrenzt. Ich wäre dafür gewesen, ein Haus für alle. Das hätte bedeutet, dass man auch sehr unterschiedlichen Art und Weise nicht nur einen Musiktempel baut. Das freut einige. Mich freut es auch. Und ich höre zum Teil dort durchaus gerne mal ein Konzert.
Das heißt, Sie waren auch öfter schon da?
Ich war schon zweimal da, ja.
Und wie ist es so, aus Ihrem in Ihren Ohren?
Ja, ich bin kein Klangspezialist. Ich habe in den Feuilletons mit großem Interesse gelesen, dass es ein besonders harter Klang ist und besonders authentisch. Um ehrlich zu sein, meine Ohren sind dafür leider nicht ausgebildet, um das zu hören. Ich habe das gerne gefreut und ich freue mich vor allem daran, dass da so viele Leute drin sind und dass es so trotzdem familiär ist. Das gefällt mir von der Atmosphäre her ganz gut.
Das, was Gauck in seiner Eröffnungsrede gesagt hat, ne? Also dass das Individuum durchaus noch wahrgenommen wird, um das große Lagerfeuer Bühne herum.
Genau, also das ist schon wie im Zuhause praktisch in der normalen Stube, dass man da zusammen sitzt und dass es nicht so riesig wirkt wie die anderen Konzerte, wo man immer nach vorne orientiert ist, wo man so das Gefühl hat, es ist ein Riesensaal. Das finde ich sehr angenehm an diesem Saal. Von daher ist der Saal als solches ganz gut gelungen. Aber Haus für alle hätte bedeutet, dass man eben auch unterschiedlichsten Art und Weise von noch unterschiedlicherer Musik.
Aber findet doch auch statt. Kultur. Und Jazz und Kultur. Es findet syrische Konzerte. Es gab das Salam Syria. Also gerade im ersten Jahr hat ja nun wirklich alles stattgefunden.
Das stimmt, aber im ersten Jahr haben wir ja keine Karten bekommen. Also von daher zählt das erstmal noch nicht. Und es ist natürlich ein Tempel. Alle möglichen Leute von der ganzen Welt hier kommen hierher, hören sich das an, zumindest aus der Bundesrepublik. Also von daher ist es bisher zum Haus für alle noch nicht geworden. Aber wir strengen uns an. Wir werden uns dafür einsetzen, dass es Haus für alle wird.
Aber das klingt anders als vor einem Jahr. Das heißt, Sie sind so ein bisschen versöhnt auch mit der Elbphilharmonie.
Also die Kritik daran war an den explodierenden Kosten ist immer noch da. Es ist unverschämt, was Hochtief hier angestellt hat. Unverschämt und dumm, was Ole von Beuys hat drauf reinfallen lassen, dass er sagte irgendwie, wir kriegen das fast umsonst oder für 50 Millionen. Und diese Kritik bleibt. Und die sollte auch bleiben bei jedem und sollte er nicht gleich vergessen haben.
Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr in dem Interview haben Sie gesagt, da wird Musik gespielt, das ist nicht zu meinem Vater. Wie sehen Sie die Elbphilharmonie als der Vater?
Wunderbar. Es ist wunderbar, würde ich ehrlich sagen. Ich will nicht kritisieren meinen holden Sohn, dass er da was sagt. Aber ich meine, gut, im Finanziellen ist es ein bisschen übertrieben. Ne? Ich meine, gut.
Warst du je, dann wollen wir sagen, gehst du in diese Konzerte rein?
Nein, ja gut, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Vielleicht mein Sohn, dass er mir unterstützt.
Er ist also schon ein ganz kleines bisschen versöhnt. Norbert Hackbusch, ein Kritiker der Elbphilharmonie.
Ein Jahr schon klingt und leuchtet die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen. Und jetzt gerade klingt sie übrigens so. Also wir schalten noch mal live ins Konzert nebenan. Mozart und das NDR Elbphilharmonie Orchester auf Betriebstemperatur. Klingt super. Einen der Top-Konzertsäle weltweit wurde den Hamburgern versprochen. Nach der Eröffnung vor einem Jahr, da gab es erstmal Kritik von Experten, von Musikkritikern. Und wie die Musikkritiker die Elfi heute finden, das sagen sie jetzt.
Schonungslose Klangkühle,
schreibt die Zeit.
Diese Transparenz hat etwas Ungeheuerliches,
befindet der Tagesspiegel. Die Taz titelt:
Gnadenlose Akustik.
Die Süddeutsche fragt:
Wird die Elbphilharmonie als Akustikdebakel in die Geschichte eingehen?
Und die Welt sagt:
Liebe Hamburger, Weltklasse geht leider anders.
Das waren sie, die Schlagzeilen kurz nach der Eröffnung des großen Saals der Elbphilharmonie. Chefakustiker Toyota hat die Akustik bis ins kleinste Detail durchdacht, errechnet, am Computer entworfen. Die Elbphilharmonie ist ein zum Konzertsaal gewordener Algorithmus. Genau das hat auch Petra Schellen so empfunden, als sie das erste Mal ein Konzert hörte. Sie ist Kulturredakteurin bei der Taz.
Also der ist nicht so wohlwollend über alles drüber wabernd, auch mal Kleinigkeiten verdeckend, die vielleicht nicht so gut laufen. Also der spiegelt jede winzige Intonationsschwankung, jeden minimal verpassten Einsatz und sei er noch so klein, auch jedes Husten und Murmeln im Zuschauerraum und so. Also das ist was Konzeptionelles. Der legt die Struktur eines Werks offen, also der macht die gläsern. Und wenn man den Klang so seziert, ist natürlich die Herausforderung, den wieder zusammenzubringen.
Und genau das, dieses Wiederzusammenfinden der Musiker, sagt sie, gelingt nicht immer allen Orchestern. Dafür, so Schellen, müssten sie einander gut zuhören. Das erging nicht nur dem NDR Elbphilharmonieorchester so, sondern auch großen Weltklasseorchestern, wie der Kulturredakteur der Welt, Manuel Bruck, erzählt.
Viele Orchester, selbst das Berliner Philharmonische Orchester, hat gesagt, wir mussten uns gegenüber unserer Philharmonie komplett umstellen, wirklich ausprobieren, auf uns hören. Aber dann gibt die Akustik auch was zurück.
Auch Brucks erster akustischer Eindruck der Elbphilharmonie war durchwachsen.
Naja, ich habe die Akustik als extrem unterschiedlich empfunden. Ich hatte ja das Glück, dass ich am ersten Abend bei einem Konzert, wo ja auch nun sehr unterschiedliche Musik gemacht wurde, auf einem der vermutlich schlechtesten Plätze im ganzen Saal saß. Obwohl ja vorher behauptet wurde, es gäbe keine schlechten Plätze, aber die gibt es eben doch. Es ist eben eine Akustik, die im Saal sehr unterschiedlich ist und vor allem, wenn man seitlich und hinter dem Orchester sitzt, ist sie problematisch.
Bruck sieht eines der Probleme in der Architektur des Saales.
Das Hauptproblem des Hauses ist eben, man hat durch den Keilspeicher eine Fläche zur Verfügung gehabt, auf die ein Konzertsaal drauf musste. Und diese Fläche ist halt etwas kleiner als herkömmlicherweise bei etwas länger gestreckten Konzertsälen und deswegen musste man bei der Elbphilharmonie die Höhe bauen.
Im Büro von Petra Schellen an der Tür hängt ein Riesenposter von der Elbphilharmonie. Mittlerweile, sagt sie, mag sie den Saal.
Man musste sich zuerst daran gewöhnen, dass das eben so alles zerlegt. Aber inzwischen würde ich sagen, der macht Spaß, ja. Ich finde den sehr gelungen.
Manuel Bruck ist noch nicht ganz mit dem Saal versöhnt, aber er gibt ihm noch etwas Zeit.
Die Elbphilharmonie erfordert doch besondere Voraussetzungen, das sagen auch inzwischen ja auch die Hausorchester. Also da hat man doch irgendwie eine lange Probenphase haben müssen, wobei man dazu sagen muss, es hat es zum Beispiel bei der Berliner Philharmonie am Anfang auch gegeben. Da wurde sogar das Podium zweimal rausgerissen, weil Karajan am Anfang mit der Akustik noch nicht ganz zufrieden war.
Ja, dieses Schicksal wird der Elbphilharmonie aber hoffentlich erspart bleiben.
Wir senden 2 Stunden live aus dem Foyer der Elbphilharmonie, unser Geburtstagsspecial. Und gerade eben ist die erste Hälfte des Konzertes zu Ende gegangen.
Ein warmer Applausregen für das NDR Elbphilharmonie Orchester. Die Elbphilharmonie ist nicht nur ein Besuchermagnet, sie ist auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Die ersten Zahlen, die gerade veröffentlicht wurden, sind super. Sie einfach vorzulesen, reicht da irgendwie nicht. Die Elfi-Zahlen, die sind wie Musik in unseren Ohren. Hören Sie mal.
4,5 Millionen Menschen gingen auf die Plaza. 850.000 waren zu 600 Konzerten da. 3 Millionen waren im Internet dabei, bei den Live-Konzerten oder bei den Konzertmitschnitten. 20-fach sind Konzerte ausgebucht. Mehr als 50.000 Artikel standen in den Zeitungen in der ganzen Welt. 50 Millionen Mal macht es Klick. Auf der Homepage der Elfi sieht's aus, als ob's gefällt.
So schön klingen die Zahlen der Elbphilharmonie in unseren Ohren.
Es gibt ja nicht nur den großen Konzertsaal, sondern auch den kleinen mit 500 Plätzen. Der ist vor einem Jahr in letzter Sekunde fertig geworden. Die Musiker des Ensemble Resonanz konnten erst 5 Tage vor der Eröffnung hinein. Und in der Sommerpause wurde nochmal an der Akustik buchstäblich gefeilt, nämlich an dieser Holzwand, die so gefräst ist und so viele kleine Hubbel hat wie Mückenstiche. Und danach klang der Saal völlig anders, berichtet Tobias Rempe, der Geschäftsführer des Ensemble Resonanz des Residenzorchesters im kleinen Saal.
Ja, es ist großartig zu sehen, dass eben so ein Saal, auch wenn er ganz neu gebaut ist, dass der sich mit, also nicht nur mit Geschichte und mit Aura auflädt, sondern dass er wirklich sich auch noch verändert, dass er eingespielt werden muss, wie ein gutes Instrument. Dass er dann zum Leben erwacht und also nicht nur durch diese Bauarbeiten, sondern einfach dadurch, dass dort regelmäßig Konzerte stattfinden, dadurch, dass diese extrem neuen Baumaterialien, die alle ganz neu verschraubt, verklebt, verbunden sind, dass sich das alles nochmal setzt. Toyota selber hat zu uns ja auch gesagt, der Akustiker, dass das Holz auch wegen dieser Fugen im kleinen Saal, diese Holzwände sind relativ feucht eingebaut worden und die werden noch trocknen und auch dadurch wird sich der Saal noch verändern. Und wir starten sozusagen mit dem kleinen Saal da schon auf einem Niveau, das uns im ersten Konzert schon total begeistert hat und stellen fest, er wird dauernd noch besser.
Ja, auch der kleine Saal eine Erfolgsgeschichte. Und auch das internationale Renommee ist für das Orchester mit dem Elbphilharmonie-Stempel natürlich ein ganz anderes. Die Elfi als Türöffner sozusagen. Aber eine Gelddruckmaschine ist der Saal für das Ensemble Resonanz nicht.
Tatsächlich ist wirklich fast das Gegenteil der Fall, muss man sagen. Wir spielen alle unsere Programme zweimal im kleinen Saal, weil wir damit rund 1000 Plätze für jedes Programm zur Verfügung stellen können. 2 Konzerte hintereinander bedeutet auch doppelte Kosten. Die Elbphilharmonie ist nicht der allergünstigste Ort, um Musik zu produzieren. Vor dem Hintergrund kann man sagen, wir können kaum mehr Plätze anbieten als vorher an der Leishalle. Da hatten wir auch schon oft 1000 Zuhörer und haben aber deutlich höhere Kosten. Und das ist eine Nuss, die wir noch knacken müssen.
Es ist also nicht alles Gold in der Elbphilharmonie, was das war. Und das war jetzt Tobias Rempe vom Ensemble Resonanz. Und hinter uns hören Sie jetzt schon das Publikum, das aus dem Saal herauskommt, denn die erste Hälfte ist vorbei und jetzt beginnt die Pause.
Was für eine Geschichte. Vom Albtraum zum Weltwunder. Die Elbphilharmonie, heute der erste Geburtstag und wir sind mittendrin. Wir senden live aus der Elbphilharmonie aus dem Foyer im 13. Obergeschoss. Und man hört es im Hintergrund, es ist gerade Pause. Mozart ist zu Ende, gleich kommt Bruckner und wir haben Gäste.
Genau, bei mir steht Inga Thiesen aus Flensburg. Frau Thiesen, Ihr erstes Konzert in der Elbphilharmonie?
Genau, ja.
Wie war's? Hat's Spaß gemacht?
Ja, ich bin total begeistert.
Sie haben mir gerade verraten, dass Sie selbst Geige spielen. Wie klang es?
Sehr transparent auf jeden Fall. Ich bin von der Akustik total begeistert.
Und es war ganz einfach, Karten zu bekommen.
Ich stand 2 Stunden an der Abendkasse an, genau.
Heute?
Heute.
Ich würde sagen, Chapeau. Und hat es sich gelohnt?
Auf jeden Fall.
Guido Müller hat auch einen weiten Weg, noch weiter als Flensburg. Er kommt aus Halle an der Saale. Hat sich der Weg für die Elfi gelohnt?
Ja, natürlich. Ich bin das erste Mal hier heute in der Elbphilharmonie. Ich hatte bisher nur die Plaza, aber jetzt auch zum Konzert mit dem wirklich sehr, sehr, sehr guten NDR Elbphilharmonie-Orchester.
Und wie war denn das jetzt? Also man kommt die Tube hoch so zum ersten Mal, geht in Plaza, man sieht den Saal und dann hört man die Töne. Wie ist denn das? Man hat ja schon so viel im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen.
Ich habe in Heile vorher gehört, die Einführung glänzend. Ja? Also erst mal mit der Einführung angefangen. Der Empfang ist sehr freundlich durchs Personal. Es riecht noch neu. Das kenne ich vom Konzert, das in Dortmund auch. Das roch nach 10 Jahren noch neu.
Neuwagengeruch, ne?
Ja, genau. Also ich bin auch ein Großmensch. Also es duftet noch gut. Nicht verbraucht, ja.
Und wie ist denn so die Akustik? Sie sind ja auch so Kenner so ein bisschen. Also wie ist denn die Akustik auch im Vergleich zu anderen Konzertsälen?
Ja, ich sitze in der sechsten Reihe. Ich bin als Musikkritiker für ein Internetportal für Joko, Kultur im Netz hier. Also ich habe einen sehr guten Platz in der sechsten Reihe. Und es ist eine sehr direkte, ich möchte sagen, es ist eine sehr klare, direkte, aber keine trockene Akustik. Also eine sehr, in meinem Platz hervorragend, für Mozart auf jeden Fall. Wie es bei Bruckner sein wird, da lasse ich mich überraschen. Mir ist angeraten worden, vielleicht etwas weiter oben beim Bruckner zu sitzen. Aber ich glaube, Herr Blomstedt hat ja eine Art zu dirigieren, die kenne ich aus Leipzig sehr gut, vom Gewandhausorchester, die ist sehr transparent.
Nun werden diese ganzen Streitigkeiten, Finanzchaos und Baustellenstopp, das wird ja auch zu Ihnen gedrungen sein. Haben Sie den Eindruck, nach den ersten Eindrücken, das hat sich gelohnt mit der Elbphilharmonie?
Ein schwieriges Thema. Für mich auf jeden Fall, also heute nach dem Konzert, ja. Auch was ich von den Besuchern, man erfährt ja viel Neid, wenn man überhaupt reinkommt. Ja. Also das auf jeden Fall. Der Publikumszuspruch ist ja ganz enorm und auch das Interesse weit über Hamburg hinaus.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Thiesen? Haben Sie den Eindruck, es lohnt sich, dieser ganze Aufriss für dieses Konzerthaus?
Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, so auf den ersten Eindruck, aber ich denke schon, ja.
Viele glückliche Gesichter hier im Pausenraum, alle stehen mit einem kleinen Weinchen zusammen. Und das war unser Abendjournal-Spezial zum ersten Geburtstag der Elbphilharmonie. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß in der zweiten Hälfte bei Bruckner, egal wo Sie sitzen, es wird bestimmt schick. Live und direkt waren wir aus dem Foyer des großen Saals mit Daniel Kaiser
und Anja Martini und Ihnen einen schönen Abend.
Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.